tutto durante l'ultimo.
So, jetzt fangen wir an. Ich würde mal den Thomas Löser bitte zu mir bitten. Wir haben heute ein paar Redebeiträge und wenn sich jeder kurz fasst, dann planen wir jetzt mal ungefähr eine Stunde hier zu sein.
Schönen guten Tag, liebe Dresdner, ich bleibe hier unten einfach stehen. Ja, ich versuche es lauter jetzt. Okay, gut. Also zunächst darf ich Sie auch zu diesem traurigen Anlass recht herzlich begrüßen. Ich möchte wenige emotionale Worte finden, sondern ich möchte Ihnen kurz einen Bericht geben über das, was heute und in den letzten Tagen geschehen ist. Wir haben gesehen, dass diese Stadt in der Lage ist, dass dieses Land in der Lage ist, ein Welterbe der Menschheit zu verspielen und das ohne Not, obwohl seit 3 Jahren Alternativen bekannt sind. Wie Sie wissen, hat die Tagung in Sevilla ihren Beschluss gefasst. Ich möchte Ihnen ganz kurz oder euch etwas darüber erzählen. Die Tagung hat sich sehr lange und sehr intensiv mit dem Problem Dresden befasst. Es war ja zunächst vorgesehen, dass bereits gestern dieser Beschluss fällt. Man hat es dann verschoben, weil man gemerkt hat, dass die Brisanz dieser Angelegenheit doch sehr hoch ist und die UNESCO hier natürlich selber in einer hohen Verantwortung sich selbst und überhaupt den anderen Welterbestätten gegenüber ist. Man hat es sich bei Seiten der UNESCO nicht einfach gemacht. Man hat sehr lange nachgedacht. Es hat auch sehr viele, sehr intensive Gespräche gegeben, das vielleicht an alle, die immer behaupten, die UNESCO sei ein undemokratisches Gremium, was frei nach Gutdünken, nach Gutsherrenart, wie man in Dresden hört, entscheidet. All das ist nicht der Fall, sondern die UNESCO hatte mit einem äußerst schwierigen Problem zu tun, was es so in ihrer Geschichte auch noch nicht gab. Man hat dann versucht, von Seiten der deutschen Delegation durch das Auswärtige Amt massiv Einfluss zu nehmen auf die Delegierten. Man hat versucht, eine Lösung zu finden, die rote Liste zu verlängern, um dieser Interpretation des Welterbes von Frau Oros gerecht zu werden, nämlich dass Welterbe und die Brücke vereinbar seien. Man hat darüber sehr lange und sehr heftig gestritten. Letztendlich ist es so gewesen, dass nun heute 3 Beschlüsse gefasst wurden. Der erste Beschluss lautet ganz lapidar, dass heute ein Beschluss gefasst wird, denn auch das war zunächst unklar, das war 16 Uhr. Die Gemengelage war so kritisch und so kompliziert, dass man dann aber doch gesagt hat, heute fällt dieser Beschluss. Der zweite Beschluss ist der, dass Dresden den Welterbetitel verliert. Es ist so, dass es 14 Ja-Stimmen gab, 5 Nein-Stimmen und 2 Enthaltungen. Bei 2-Drittel-Mehrheit heißt das, dass die UNESCO beschlossen hat, dass Dresden das Welterbe verliert. Man hat versucht, von Seiten des Auswärtigen Amtes Einfluss zu nehmen, auch in den Reden, die gehalten wurden. Es wurde weiterhin erzählt, dass ein Tunnel nicht genehmigungsfähig, nicht machbar sei, dass er die Umwelt bei weitem mehr schädigt als die geplante Brücke. Und dass obwohl Frau Orros von Ralf Weber in einem Vier-Augen-Gespräch mitgeteilt wurde, dass sie diese Lüge in Sevilla bitte nicht verbreitet. Ich möchte heute auch zur Kenntnis geben, dass wir eine Stadtratsanfrage von Herrn Kempe schon seit 3 Wochen haben, also Stadtrat PDS-Linksfraktion. Er hat an Frau Orros die Frage gerichtet, ob sie in der Öffentlichkeit behauptet, dass Tunnel nicht genehmigungsfähig sei aus Naturschutzgründen. Sie hat auf diese Antwort geschrieben, dass sie und keine von ihr autorisierte Person jemals so etwas sagen würde. Das nur zur Information, zur Glaubwürdigkeit unserer Oberbürgermeisterin. Vielleicht als Trostpflaster für uns, man soll nicht hämisch sein, aber aus dem Bericht, den wir gehört haben, konnte Frau Orros in ihrem einminütigen Redebeitrag niemanden überzeugen, denn es hat einfach niemand verstanden. Das ist zwar gemein, dass ich das sage, aber ich finde, wir dürfen auch mal gemein sein an einem Tag wie heute. Es gibt einen dritten Beschluss und der ist interessant. Dieser dritte Beschluss lautet, dass Dresden sich wieder für das Welterbe bewerben kann, für den Fall, dass es dem universellen Schutzgedanken der UNESCO des Welterbes entspricht. Es wurde versucht, von Delegationen darauf Einfluss zu nehmen, vor allen Dingen durch die Einflussnahme der deutschen Vertretung, dass es zu diesem Vorschlag kommt, dass man das Welterbegebiet teilt, also dass das dann eben nur bis 100 Meter vor die Brücke und dann da geht es dann wieder danach, weiter 100 Meter danach. Das schien den Delegierten dann doch zu gewagt und zu absurd. Dieser Vorschlag hat also keine Relevanz, sondern er lautet ganz klar, Dresden kann sich wieder bewerben, wenn es dem Schutzgedanken des Welterbes, dem universell gültigen, entspricht. Wir als Bürgerbewegung, das versprechen wir hier in aller Öffentlichkeit, werden genau das tun. Wir werden alles tun, um das Welterbe in diesem Sinne wiederherzustellen. Wir wissen, dass das ganz unwahrscheinlich ist, so wie wir immer wussten, dass es ganz unwahrscheinlich ist, dass wir diesen Kampf gegen diese sturen Menschen gewinnen können. Aber wir haben uns dieses Ziel gesetzt, Dresden bleibt Welterbe und wir werden es so lange verfolgen, bis es dafür auch nur irgendeine Hoffnung gibt. Wir glauben und wir appellieren an alle Kräfte in Dresden und wir wissen, dass das viele sind. Auch wenn die SZ-Umfrage sagt, die Mehrheit der Dresdner sei nicht für das Welterbe, dann muss man ja mal fragen, wie war eigentlich die Fragestellung? Denn es wird ja immer suggeriert, Welterbe gibt es nur ohne Brücke. Wir wissen, es gibt durchaus eine Verkehrslösung und trotzdem Welterbe. Insofern wäre das ja mal interessant, wenn man die Frage so gestellt hätte. Also wir glauben nach wie vor oder wir fordern alle gesellschaftlichen Kräfte in Dresden auf, dass sie sich endlich an einen Tisch setzen. Es muss eine Lösung gefunden werden. Dieser Zustand, in dem wir jetzt leben, der ist nicht hinnehmbar. Wir sehen diese Krise als Chance. Wir appellieren, besser gesagt, wir fordern von Herrn Tillich und wir fordern von Frau Orros, wir haben lange genug gebeten und appelliert, wir fordern, dass sie sofort zu einem Umdenken bereit sind. Wir fordern, dass sie sofort sich mit entsprechenden Fachgremien zusammensetzen, diese gibt es in Dresden, und hier eine Lösung finden. Welterbe zu sein, ist keine parteipolitische Angelegenheit. Das hat auch nichts zu tun mit charakterlichen Schwächen, dass man aus Sturheit einfach ein Welterbe verzockt. Sondern Welterbe ist eine universelle Angelegenheit und Verpflichtung. Und wir, liebe Dresdner, wir stellen uns dieser Verpflichtung immer noch. Vielen Dank. Ich möchte sehr bewerben, dieses Heft, was von unserem Welterbeforum im März zustande ist. Frau Laudel hat in ganz fleißiger Arbeit, sie war ja auch eine Referentin im Kulturpalast, diese Beiträge nochmal zusammengetragen. Das gibt es hier drüben. Es ist ein Beitrag von Herrn Professor Albrecht, von Professor Magios, von Herrn Baden drin. Ich kann es nur empfehlen, es sind ganz viele Hintergründe, auch mal deutlich ausgesprochen, wie die Denkmalpflege eigentlich hier von der Staatsregierung an der Nase rumgeführt wurde. Die Denkmalpflege unter Professor Magios hat 1999 bereits gesagt, dort darf keine Brücke hin. Warum das dann nie geschehen ist, das können Sie alles mal hier nachlesen. Also ich kann das sehr empfehlen.
So, darf ich gleich dem Professor Rehberg das Wort geben.
Ja, Die Sächsische Zeitung schrieb die schwere Einsicht in die Niederlage. Und das ist sicher auch eine Realität dieses Tages und dieser Stunde. Es ist die Quittung und Blamage für die Stadtoberen, für CDU, FDP und ja leider auch Teile der Linken, sowie vor allem auch der Landesregierung, trotz des Einsatzes der Ministerin Eva-Maria Stange. Aber auf allen diesen Ebenen haben viele Parteien versagt. Und man sagt, das ist ein Lehrstück in Demokratie, ja auch in der anderen Richtung. Endlich gab es die Möglichkeit, nach der langen Zeit der DDR über Verkehrs- oder andere Fragen abzustimmen. Endlich sollte der Wahlbürger die Chance haben, seine Meinungen unmittelbar in Bürgerentscheiden umzusetzen. Und ganz anders als in der alten Bundesrepublik war die neue Demokratie sofort mit diesem Instrument, mit dieser Möglichkeit versehen worden und verbunden worden, Bürgerentscheide zu machen. Und dann kommen die Kritiker, dann kommen irgendwelche Fachleute, Beiräte und Mächte von außen und bezweifeln diesen Entschluss. Ist das also wirklich eine Verletzung der Demokratie? Muss Herr Mücke wirklich sagen, er wolle das zarte Pflänzlein der Demokratie pflegen? Oder stellt sich das Problem doch anders? Und es stellt sich, wie wir natürlich hier sehr einig sind, anders. Aber man muss es doch aussprechen können. Es stellt sich insofern anders, als schon der Bürgerentscheid mit einer falschen Prämisse begann, nämlich mit der Suggestion, vielleicht keiner Lüge, vielleicht nur einer Ungenauigkeit, aber doch der Suggestion, dass es eine Verbindbarkeit von Welterbetitel und eben diesem Brückenbauwerk geben könnte. Dann keine Berücksichtigung der neuen Lage, keine Berücksichtigung der Tatsache, dass zu erwarten war, dass der Welterbetitel aberkannt wurde. Man muss sagen, und hier habe ich wieder eine Lärmgeschichte von Herrn Mücke vor Augen, der ja gesagt hat, wie er die Demokratie nach der DDR gelernt hat, indem er quasi zu dem Schluss kommt, Demokratie besteht darin, einmal gemachte Fehler festzuhalten. Und das glaube ich eigentlich nicht, sondern ich glaube, dass Demokratie auch darin besteht, auf der Basis eines solchen Bürgerentscheides, und das war ja dann wesentlich die Politik und die Strategie der Tunnelbefürworter und derer, die einen Tunnel als Alternative und vor allem, das ist ja nicht zu vergessen, als Kompromiss eingebracht haben, das war genau eine Politik, die auf diese neuen Tatsachen einging, also nicht einfach den Bürgerwillen überging, der eine Elbquerung wollte mit großer Mehrheit, sondern eben versuchte, hier eine Lösung zu finden. Das heißt, die entscheidenden politischen Instanzen in Stadt und Land haben es nicht vermocht, und das gehört eben auch zur Demokratie, Lösungen zu finden, die das vereinbart hätten. Auch gab es ja durch den ganzen Prozess hindurch enorme Feindsetzungen. Und Frau Orosch sagte uns noch, Löser und anderen, die bei ihr waren vor wenigen Wochen, sagte uns noch, was man übrigens auch in Teheran sagt oder an anderen Orten, der eigentliche Schade kommt ja von den Kritikern. Denn durch die Kritiker wird die Sache ja erst weltweit bekannt. Erst dadurch kann ja die Süddeutsche und die Frankfurter Allgemeine und die New York Times darauf reagieren. Das ist ja eine übliche Ausrede, dass die Kritiker, die etwas benennen, nicht der Zustand, nicht die Tatsachen, sondern die Kritiker die Schuldigen sind. Und ich erinnere mich noch daran, und ich sage das nur, weil es zu der Erörterung, wie weit es ein Lehrstück in Demokratie ist, gehört. Ich erinnere mich noch daran, wie 2007 der einstmals selbst zum Bürgerforum und zur Opposition gehörende Arnold Fahrz im März 2007 sagte, es handele sich bei denen, die gegen die Brücke sind, um totalitäre Eliten, also um Menschen, die die Mehrheit missachten. Und Kurt Biedenkopf fand ja das schöne Wort, wir sind das Volk. Wenn man, das kann jetzt hier im Einzelnen gar nicht geschehen, überlegt, wie es zu dieser absurden Situation kam und warum so große Teile der Bevölkerung mindestens für eine Querung und unter diesen Bedingungen eben auch für eine Brücke sind, so würde ich sagen, das hängt mit dem Systemumbruch aufs Engste zusammen. Einerseits sind das Motive, die man nennen könnte, eine nachholende Modernisierung, sei es auch in der Betonästhetik der 70er Jahre. Andererseits hängt damit zusammen der Schock über die plötzliche Beschleunigung durch den riesigen Autoverkehr auf den breiten Straßen, die vorher so relativ leer gewesen waren, und die Blockaden und die langen Schlangen in den Anfang 90er Jahren, die sich in das Gedächtnis eingeschrieben haben. Aber wir haben ja eine Umfrage dazu gemacht, und die war nicht, wie Herr Donsbach meinte, durch suggestive Fragen manipuliert. Es wäre möglich gewesen, eine Mehrheit der Bevölkerung mit dem Tunnelprojekt sozusagen zusammenzubringen und seine Unterstützung zu finden, wenn die Politik es gewollt hätte. Es war nicht so in diesem Fall der Demokratie, dass das eine Entscheidung gegen die Mehrheit gewesen wäre. Und es gab ja auch einen weiteren Antrag mit 50.000 Unterschriften, der dann als rechtswidrig zurückgewiesen wurde. Frau Orosch sagt, wie viele in dieser Debatte, ach, letztlich ist es doch nur eine Geschmacksfrage. Aber da hat Friedrich Diekmann das richtige Wort gefunden. Das ist keine Geschmacksfrage, das ist eine Frage der ästhetischen Urteilskraft. Und die scheint einigen zu fehlen. Und ich freue mich selbstverständlich nicht, dass der Titel aberkannt ist und man müsste, wie Herr Löser gesagt hat, alles tun, um ihn doch noch erhalten zu können, gerechtfertigt erhalten zu können. Aber ich hatte schon wenig Hoffnung, dass Frau Orosch erfolgreich sein könnte in diesem Sevilla, wenn ich hörte, wie sie in diesem Gespräch, das ich eben erwähnte, unter anderem den doch verblüffenden Satz sagte: 30 Kilometer Welterbe und 20 Kilometer Brücke, das kann doch nicht so schlimm sein.
Ja, vielen Dank an Herrn Professor Rehberg. Er hat sich wirklich sehr engagiert und auch die Umfrage geleitet, die wirklich auch sehr lesenswert ist. Als nächstes bitte Klaus Barber.
Liebe Welterbe-Freundinnen und Freunde, Hartmut Hähnchen, uns allen bekannt als renommierter und weltweit bekannter Dirigent und gleichzeitig geborener Dresdner und damit auch als Kulturbote dieser Stadt in der Welt, kann leider heute nicht da sein. Aber er hat einen etwas längeren Beitrag geschrieben, den er bat, hier vorzutragen. Und ich habe die Ehre, dies zu tun. Liebe Dresdner, haben die Befürworter der unverhältnismäßig teuren, technisch rückständigen und ästhetisch katastrophalen Brücke, die Befürworter der Aberkennung des Welterbetitels, nicht immer von Demokratie geredet, die den Bau dieser Brücke zwingend notwendig macht? Haben nicht die gleichen Personen dieser Landesregierung und des Regierungspräsidiums den Bürgerentscheid über den Tunnel verhindert? Immer unter Zustimmung der CDU. Dies, obwohl die Mehrheit des Stadtrates zweimal die Zulässigkeit eines weiteren demokratischen Bürgerentscheids zur Elbquerungsfrage befürwortet hat. Demokratie so zurechtgebogen, wie es die Mächtigen wünschen, das kommt mir doch sehr bekannt vor. Auch die Beschimpfung von Andersdenkenden, wie es Arnold Fahrt, stellvertretender Fraktionsvorsitzender der CDU-CSU im Bundestag, mit seinem Artikel über die Dresdner totalitäre Eliten, mit seinen Diffamierungen getan hat, der das Wort Demokratie immer Mund führt, hat sich an die Spitze der undemokratischen Kräfte gestellt. Ist nicht ständig mit falschen technischen Argumenten und falschen Zahlen zum Tunnelbau gehandelt worden? Inzwischen sind alle Argumente eindeutig widerlegt. Von den behaupteten 60 Millionen, die es mehr kosten sollte, sind es laut Urteil des Dresdner Verwaltungsgerichtes doch nur 35 Millionen Euro. Gleichzeitig hat Dresden die Arroganz, viele Millionen aus dem Konjunkturprogramm der Bundesregierung einfach zu verschenken. Wie kann man argumentieren, es gäbe kein Geld, wenn man gleichzeitig Millionen verschenkt? Geht es denn wirklich nur um einen beliebigen Titel? Jede einzelne Welterbestätte ist ein Erbe der ganzen Menschheit und nicht nur eine Angelegenheit des Staates oder der Stadt, in dem sie zufällig liegt. Nur in Dresden ist diese internationale Erkenntnis nicht angekommen. Sollte das Tal der Ahnungslosen so langfristige Auswirkungen haben? Gegen alle anderslautenden Behauptungen der Brückenbefürworter ist es tatsächlich so, dass der Titel für alle Orte, die ihn erhalten haben und pflegen, große Vorteile in jeder Hinsicht, auch über Umwegfinanzierung gebracht hat. Sind denn alle Länder, Städte und Orte der Welt so viel dümmer als einige regierende Dresdner, dass nur einige regierende Dresdner wissen, was gut ist? Warum beantragen in einer einmaligen Aktion gerade zu dieser Stunde die Niederlande, Dänemark und Deutschland die Anerkennung des Wattenmeers in die Liste der UNESCO? Alles dumme Menschen? Nein, so wie die Dresdner, die in freiwilliger Arbeit Jahre zugebracht haben, um diesen Titel mit allen daraus hervorgehenden Rechten und Pflichten für uns zu erstreiten, denen hier auch einmal Dank zu sagen ist, sind es diejenigen, die weitsichtig und verantwortungsvoll für die nächste Generation gehandelt haben. Aber der Titel ist nur eine Seite. Für mich ist die Hauptsorge die Zerstörung der Einmaligkeit der Dresdner Stadtlandschaft. Und Frau Minister Stange hat sicher nicht Unrecht, wenn sie von einem Dammbruch spricht, der durch die Aberkennung des Titels in Bewegung kommt. Nicht nur der Generaldirektor der staatlichen Kunstsammlung Martin Roth hat festgestellt, dass es in Dresden in diesem Jahr einen Besucherrückgang von etwa 10% gegeben hat. Die Bürgermeisterin hat daraufhin gleich das ganze Touristikamt zerschlagen. Dresden hat sich in den letzten Jahren als Eulenspiegelstadt einen Namen gemacht und bezieht seinen Wert aus Kuriositäten, besser gesagt tragischen Entscheidungen. Die sowohl architektonisch und städtebaulich wie auch praktisch misslungene Neugestaltung des Postplatzes ist zur internationalen Lachnummer verkommen. Das Kongresszentrum ist ein unzureichender, typischer Dresdner Kompromiss. Die versuchte Abschaffung der Musikfestspiele, ein Schlag gegen die Musikstadt Dresden. Unsere Stadtväter haben die falsche Frage für den Brückenbürgerentscheid gestellt, was uns nicht nur eine überteuerte Brücke beschert, sondern Folgekosten, die sonst 6 andere Brücken der Stadt zusammenkosten, die bei der Kultur fehlen werden. Wir haben auch das Loch am Wiener Platz, welches mit Millionen zugestopft wird, weil niemand zur richtigen Zeit die richtige Entscheidung getroffen hat. Wir befürchten ein neues Baumgesetz, das dieses den ohnehin schon weit fortgeschrittenen Kahlschlag der Natur beschließen könnte. Wir müssen zusehen, wie in Zukunft immer mehr die Elbufer, die Ruderer gefährdet werden, weil einige Politiker die Zeichen der Zeit nicht sehen, dass Dresdner Stadtlandschaft immer mehr seine Anziehung aus der Entschleunigung ziehen könnte, die immer mehr gefragt sein wird. All dem folgt und folgt logischerweise ein drastischer Rückgang der Touristen, dem eine weitere Fehlentscheidung gegenübersteht: der vollständige, unverhältnismäßige Neubau von Hotels. Insgesamt ist in all diesen Projekten Geld einfach weggeworfen worden. Niemand soll behaupten, es gäbe keins. Das ist aber das Argument, um den Neubau eines Konzerthauses zu verhindern, der den Erhalt des Kulturpalastes in seiner denkmalgeschützten Form möglich machen würde. Dresden kann zurzeit weder wirklich eine Kammermusik noch einen Konzertsaal für Sinfonieorchester anbieten. Wenn ich das im Ausland erzähle, glaubt mir das keiner. Kultur erwirtschaftet mehr Volksvermögen als die Autoindustrie. Aber die Autoindustrie wird in der Krise gefördert, die Kultur wird weiter abgebaut. Fußball hat weit weniger Besucher in Deutschland als Konzerte und Theater. Der Neubau des Dresdner Stadions, der fast ein Drittel des Konzertsaals kostet, ist deshalb mit der Vorrangstellung, die man diesem Projekt gegeben hat, schwer nachzuvollziehen. Das kommt vor allem aber, dass dieses Stadion keine Spitzenmannschaft hat. Für den Konzertsaal aber haben wir zwei Weltklasse-Mannschaften, die nicht irgendwie der zweiten Liga erfolglos hinterherlaufen. Sie spielen auf den vordersten Rängen der Welt. Warum sage ich das? Was Dresden gegenüber anderen Städten heraushob, war die kulturelle Ausstrahlung. Kultur ist einer der wichtigsten Standortfaktoren. Unsere Stadt hat wegen des außerordentlichen Niveaus der Künste einen Namen in der Welt. Wer an Dresden denkt, denkt zuerst an die edle Symbiose von Landschaft und Stadt, erhöht durch Kunst, Kultur und Wissenschaft. Über Jahrhunderte wurde diese Einzigartigkeit gepflegt. Millionen Menschen besuchten deshalb unsere Stadt. Viele Arbeitsplätze, vor allem in der Tourismuswirtschaft, sind davon abhängig. Dresden lebt also auch von seinem positiven Image als Kulturstadt. Auch deswegen siedelten sich Investoren in Dresden an. Unverantwortlich Regierende und einige, die Bequemlichkeit vorziehende Bürger, sind dabei, dies alles zu zerstören. Die ersten gravierenden Folgen sind schon zu fühlen. Wir tragen vor aller Welt Verantwortung, um dieses Erbe zu schützen und in wahrer Demokratie den Volkswillen durchzusetzen. Professor Hartmut Hähnchen, Dirigent. Liebe Mitstreiterinnen und Mitstreiter, gestatten Sie mir, dass ich eigene Worte sage, obwohl ich das jetzt nicht so schön ausdrücken werde, wie Herr Hähnchen das getan hat. Wir stehen hier in Trauer und Scham. Wir haben eine Niederlage erlebt, aber wir sind nicht geschlagen. Ich bitte Sie, bleiben Sie dabei. Wir kämpfen weiter. Wir haben dies über viele Jahre getan. Die Aberkennung des Titels heute ist kein Novum. Das Welterbe wird bereits seit Jahren zerstört. Wir wissen das und wir wissen auch, dass diese aggressive Baustelle, wie Frau Orres sagte, tatsächlich eine solche ist. Sie hat aggressive Bauherren und sie wird ein aggressives Bauwerk kreieren. Und mit diesem aggressiven Bauwerk werden wir weiterleben müssen. Aber ich erinnere Sie daran, dass es auch nur ein Bauwerk ist, das von Menschen gebaut und von Menschen auch wieder beseitigt werden kann. Wer von uns hätte vor 20 Jahren geglaubt, dass wir heute vor diesem Bauwerk stehen? Liebe Mitbürger, es hängt von uns ab. Ob wir den Gedanken an die Unversehrtheit dieser herrlichen Landschaft aufrechterhalten, ob wir diesen Gedanken und diese Erfahrung und diesen Eindruck weitervermitteln können. Ich denke, nicht nur für meine Generation, sondern auch für künftige. Aber dieser Gedanke muss bleiben. Dieses Bauwerk muss wieder weg. Diese Wunde muss geheilt werden. Und ich denke, das ist gar nicht so abwegig. Wer erlebt hat, wie westdeutsche Städte im Zuge der sogenannten autogerechten Stadt ihre Stadtstrukturen zerstört haben, und wer weiß, dass heute einige Städte sie wieder zurückbauen. Genau die Trassen, die man damals mit viel Aufwand errichtet hat, werden heute wieder zurückgebaut, um zu entschleunigen, um die Städte wieder wohnlicher zu machen, um den Menschen den Vorrang zu geben vor den Autos. Wer das weiß, der wird diesen Funken Hoffnung vielleicht auch nachvollziehen können. Und noch ein Punkt. Die Entscheidungen, die hier getroffen wurden und die Zerstörung des Welterbes, sind von Menschen gemacht. Von ganz konkreten Menschen, die wir mit Namen kennen, deren politische Herkunft wir wissen. Es sind die politischen Konstellationen, die heute so etwas ermöglichen. Aber wir leben in einer Demokratie. Wir können diese Herren abwählen. Geben wir doch den Herren, deren Namen sie alle kennen, die wieder in den Landtag wollen, die wieder in den Bundestag wollen, die Welterbezerstörer sind, geben wir ihnen doch die Quittung. Sie sind verzichtbar, nicht das Welterbe. Ich bitte Sie, gemeinsam in den kommenden Wahlen viele Menschen davon zu überzeugen, dass es eine Umkehr gibt. Eine Umkehr im Denken, im Handeln und in der Verantwortung. Das ist mein Wunsch an Sie und ich hoffe, dass wir gemeinsam den Mut nicht verlieren und dieses Ziel angehen. Vielen Dank.
Herr Thomas Friedländer wird Ihnen jetzt noch einiges zu den Fakten unserer Bewegung sagen.
Danke, Herr Michael Grasemann. Meine Damen und Herren, wir haben uns über Jahre hinweg engagiert. Die Motivation war unterschiedlich. Wir haben viel erlebt. Ich will Sie jetzt nicht mit Zahlen zuschütten. Ich rede vielleicht über zwei Sachen, die ich selbst erlebt habe. Wie war das beim Planfeststellungsverfahren Nummer 2 im Jahre 2003, 2004? 1700 schriftliche Eingänge gab es beim Regierungspräsidium. Das hat es noch nie gegeben im Regierungsbezirk Sachsen. Dann gab es ein Planfeststellungsverfahren, das mündliche Verfahren dann selber im Kulturpalast musste der große Saal reserviert werden. Und wir haben den Damen und Herren der Stadtverwaltung und all jenen, die dieses Monsterbauwerk verteidigt haben, dort ordentlich Feuer gemacht. Also es ging so weit, die haben uns immer ein riesengroßes Bild an die Leinwand geworfen mit der Brücke. Am Ende hing dort von uns das Bild, also mit den schönen Elbwiesen, solche Sachen. Wir haben einfach immer Druck gemacht und eine Menge erreicht. Das war dann so beim Planfeststellungsverfahren, dass das Regierungspräsidium sich genötigt sah, 49 oder 42 Fragen an den Bauträger die Stadt zu stellen. Warum baut ihr die Brücke? Was wollt ihr verkehrlich damit machen? Gibt es Alternativen? Wie ist das mit dem Tunnel? Und so weiter und so weiter. Da haben gewisse Redakteure der Stadt gesagt, politisch ist die Brücke tot. Wieso stellt jetzt das Regierungspräsidium an den Bauträger solche Fragen? Wir haben gesagt, logische Sache, die Brücke ist ja nicht genehmigungsfähig und das wird auch das Ergebnis sein des Planfeststellungsverfahrens. Ihr könnt die Kiste zumachen. Was passierte dann? Ich stelle die Frage ganz bewusst, weil ich nicht der Meinung bin, dass das hier eine Demokratie ist, sondern es ist eine Demokratur. Nach all dem, was wir erlebt haben, hier wird gelogen, geschwindelt, in den Hinterzimmern übelste Geschäfte gemacht. Es ist eine Schande, wenn anständige, engagierte Bürger sich engagieren, wie die über den Tisch gezogen werden. Wir haben es selbst erlebt. Die 42 Fragen waren nicht beantwortbar. Es entsteht ja durch die Brücke mehr Verkehr und so weiter. Sie kennen das alles. Dann wurde das trotzdem genehmigt. Wie geht sowas? Da werden irgendwelche Gutachten rangeholt, zweifelhaft. Ich erinnere bloß an dieses komische Wachtelkönig-Gutachten, das dann irgendein Typ gesagt hat aus Kiel. Ja, die Wachtelkönige werden alle von den Katzen, die auf den Elbwiesen gefressen und lauter solche lächerlichen Dinge. Und sowas geht im Freistaat Sachsen, wo die CDU über ein Jahrzehnt die absolute Mehrheit hatte, geht widerspruchslos über die Bühne. Wie hat sich die Presse verhalten? Wir waren selber da am 24. Februar im Jahre 2004 im Regierungspräsidium. Wir hatten Redeverbot, wir durften nur zuhören, durften natürlich nichts sagen, aber wir wollten dabei sein. Ein Herr vom Regierungspräsidium, ich weiß den Namen nicht mehr, sagte, ich gratuliere der Landeshauptstadt Dresden zu einem weiteren Teilstück des äußeren Stadtrings Ost. Dabei war immer gesagt worden, wir machen eine innerstädtische Lösung und nicht das uralt weggekippte Verkehrskonzept. Worauf will ich hinaus? Es wird hinter den Kulissen geschoben, geschummelt, geschwindelt und vor den Kulissen die Tatsachen verdreht, gelügt, gelogen, dass sich die Balken biegen. Das haben wir alle erlebt. Das war jetzt das eine Beispiel, Planfeststellungsverfahren. Zu meinen harten Vorwürfen stehe ich, man müsste eigentlich viel härtere Worte treffen. Worauf will ich jetzt bei meiner ganzen Rede hinaus? Ich sehe Kollege Grasemann, nee, ich habe noch ein bisschen Zeit, okay. Worauf will ich hinaus? Was können wir tun, dass wir mehr in Richtung Demokratie laufen, wo ja eigentlich die Wahrheit und nichts als die Wahrheit der Maßstab für alle Entscheidungen sein muss? Darum geht es doch, dass die Leute nicht ungestraft uns beschwindeln können. Oder? Sie konnten mit den Leuten machen, was sie wollten. Natürlich hat es die Brückenbauer einfacher, wenn man mit Emotionen agiert, statt wie wir mit Argumenten. Und die Leute sowieso eine vorgefasste Emotion haben, weil sie im Jahre 1974 viel im Stau standen, dann kann man mit den Leuten
kann man ganz schwer argumentativ rangehen. Vielleicht ist es für uns was selbstkritisch Wichtiges, dass wir sowas wissen. Wir müssen auch vielleicht mehr in Zukunft auf Emotionen setzen. Positiv natürlich. Wir sind keine Quacksalber und Menschenfänger und sowas, aber das ist so mein Fazit. Also eins von vielen Ideen, die ich vielleicht hätte und die von uns allen ja aus unseren Erfahrungen resultieren. Was können wir tun für die Zukunft? Wir wollen uns weiter engagieren, das ist klar, es ist unstrittig. Wir haben eine Vision, wir wollen Dresden diese Schande irgendwie ausmerzen. Mal sehen, wie uns das gelingt. Aber ganz konkret, wie wollen wir das machen gegen diese Übermacht? Es bleibt eigentlich nur eine Lösung. Wir müssen uns viel mehr engagieren, als wir es jetzt getan haben. Das sage ich selbstkritisch zu mir selbst, der ich mich eine gewisse Weile zurückgezogen habe. Das musste manchmal sein. Aber man muss dann auch wieder einsteigen. Also, gesellschaftliches Engagement ist total notwendig, weil wir können den Leuten nicht, die so rumschwindeln, die Bühne überlassen. Noch ein Satz muss ich sagen. Drei Leute von uns sind in den Stadtrat reingekommen. Ulrike Hinz, Thomas Löser und Thorsten Schulze. Wunderbar, aber es sind zu wenig. Es sind viel zu wenig. Wir müssen uns eigentlich alle aufstellen, damit wir egal in welcher Gruppierung, da müssen wir einsicken. Wir müssen quasi in die Instanzen hinein. Wir müssen viel mehr politischen Einfluss gewinnen. Wir müssen eine wichtige Macht werden. Und dazu bitte ich Sie alle, und Sie glauben, es ist besser, dass ich verzichtet habe auf die vielen Zahlen und Chronologien. Wenn Sie die in der Zeitung stehen, stimmt die Hälfte nicht. Gucken Sie bei uns drauf auf die Internetseite, es ist ein demokratisches Medium. Wir geben nicht auf, stimmt's?
Mein Name ist Achim Weber und ich vertrete hier die Grüne Liga. Und bis vor kurzem stand ich im Telefonkontakt und im Mailkontakt mit unseren beiden Delegierten in Sevilla. Deswegen komme ich etwas später und greife vielleicht nicht ganz die Intentionen auf, die die Redner bisher vertreten haben. Ich sage erstmal meine Meinung. Ich glaube, die Frau Orosch hat heute eine ganz große Schlappe erlitten. Bisher ist ja der Brückenbau vorangetrieben worden mit der, ich drücke das mal positiv aus für die Frau Orosch, mit der gut gemeinten Hoffnung, Brücke und Welterbetitel seien vereinbar. Das ist heute nicht mehr möglich, diese Illusion aufrechtzuerhalten. Und damit, und das kann ich vielleicht auch berichten, es ist ja nicht nur die Frau Orosch mit dieser Interpretation in Sevilla aufgetreten, sondern sie wurde ganz stark unterstützt von den Vertretern der Bundesregierung, die auch in Sevilla waren. Es ging den offiziellen Vertretern aus Deutschland, die in Sevilla waren, eigentlich nur darum, den Welterbetitel zu erhalten, ganz egal wie. Wir meinen nicht ganz egal wie, sondern wir denken schon, dass die Brücke nicht in dieses tatsächliche Welterbe hineinpasst. Und so war ja auch unser Engagement, nicht nur den Welterbetitel zu erhalten, sondern das Welterbe auch selbst in seiner Substanz zu erhalten. Wenn nun heute diese Möglichkeit, die bisher für die CDU bestand und für die FDP bestand, diese Möglichkeit weg ist, zu sagen, Welterbetitel und Brücke sind vereinbar, wenn das beendet ist, denke ich mir, stehen wir fast wie an einem Drehpunkt, denn jetzt können wir sagen, Sie kennen vielleicht, eins muss ich einschieben, den dritten Beschluss der heutigen UNESCO-Tagung noch nicht. Als letzten Beschluss hat die UNESCO beschlossen, wenn sich Dresden erneut bewirbt und es ist dem Welterbe angemessen, dann erhält Dresden den Titel zurück. Und darum kann man jetzt zusammenfassen, und mir gefällt das eigentlich ganz gut, wenn ich Ihnen das jetzt sagen kann, wer jetzt gegen die Brücke ist, schafft Bedingungen, dass Dresden den Welterbetitel erhält. Wer weiterbaut, entfernt sich immer mehr vom Titel. Wer gegen die Brücke kämpft, kämpft für den Welterbetitel. Und deswegen kann ich Ihnen sagen, wir werden natürlich weitermachen. Wir werden unsere Kraft auch verstärken, was die Klage betrifft. Unterstützen Sie uns, jetzt sage ich es auch mal konkret erneut oder überhaupt mit einer Spende, volle Kraft auf die Klage, und sei es, dass wir vor das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig gehen, das wäre vielleicht Anfang nächsten Jahres, wenn wir im OVG in Bautzen verlieren, geben Sie uns mit Ihrer Spende die Kraft, das durchzustehen. Wer gegen die Brücke kämpft, kämpft für das Welterbe und den Welterbetitel Dresdens. Vielen Dank.
Wir hatten ja immer so einen schönen Spruch, lassen Sie es raffeln und nicht klingeln. Also es gibt zwei autorisierte Herren rum, vielleicht könnt ihr mal vorkommen mit den Sammelboxen. Das Geld ist in guten Händen und über die Seiten der Grünen Liga Welterbe erhalten oder die Elbtunnelseite können Sie auch unsere Kontonummern erfahren für andere Beträge. Sie haben ja viele Aufgaben gekriegt, ja, bei der Wahl sich zu engagieren, das finde ich ganz wichtig. Ich kann eine Aktion von Attac mal kurz benennen, als es um die Genmais-Genehmigung von der Bundeslandwirtschaftsministerin Ilse Aigner ging. Die sind einfach in den Wahlkreis gegangen und haben das Problem dort richtig breit getreten. Und es war klar, wenn sie sich für den Mais ausspricht, dann wird sie sicherlich nicht mehr in den Bundestag gewählt werden. Das ist eine Sache, das tut den Leuten richtig weh. Also wenn man rauskriegt, wo Herr Fahrts gewählt wird, wo Herr Mücke gewählt wird, die ganzen Bundestagsabgeordneten, es ist ihnen nicht verboten, von Haus zu Haus zu gehen und zu informieren, wer an dem Titelverlust wirklich schuld ist, um den Wählerkreis einfach extrem zu minimieren. Also das steht ihnen frei. Verschiedene Leute machen das ja auch, von Haustür zu Haustür zu gehen. Schmeißen Sie die Transparente auf keinen Fall weg. Es wird sicherlich irgendwann ein Waldschlösschen-Museum geben. Und das Stadtmuseum sammelt auch schon. Wir haben noch ein paar Transparente von Obama mit. Die können wir vielleicht auch noch versteigern oder wir geben sie für einen symbolischen Preis weg. Ich habe heute 20 Stück mit, für die, die bei der letzten Versteigerung irgendwie zu kurz gekommen sind.
Recht herzlichen Dank für die Spenden. Es hat ganz schön geklappert. Hätte ich nicht gedacht, nach dem heute negativen Ergebnis aus Sevilla. Und Frau Richter geht jetzt nochmal rum für mich. Ja, wenn Sie jetzt nochmal auch den Aufruf von Herrn Weber noch beachten, dass wir tatsächlich für das Gerichtsverfahren Geld brauchen. Wir brauchen auch Geld für die weiteren Aktionen. Zum Beispiel, wenn jetzt unsere Vertreter, die ja in Sevilla waren, die haben ja nur nicht das Geld von uns, von sich selbst, können die das ja nicht alles bezahlen. Also wir brauchen wirklich noch eine ganze Menge Geld und wir haben ja auch gesagt, wir machen weiter, wir schauen nach vorne, wir sind heute traurig, aber wir werden in Zukunft weitermachen. Die Stadtentwicklung muss beachtet und muss von uns gesehen werden, wie das hier weitergeht. Wir können uns das, was schon vorhin gesagt wurde, nicht gefallen lassen, dass diese Dinge, die hier falsch gelaufen sind, auch weitergehen. Also ich bitte Sie, machen Sie noch mal ein bisschen was locker. Dankeschön.
Ich möchte mich auch an dieser Stelle mal bedanken für all die Spenden, die bisher wirklich zusammengekommen sind. Das ist ja immer wieder derselbe Stamm von Leuten, die zusammenkommen. Also vielen Dank für alles, was Sie bisher gegeben haben. Und man spricht ja nicht so gern vom Geld. Lassen wir es erstmal dabei. Ich darf Ihnen jetzt Herrn Rosenlöcher ankündigen. Der ist Ihnen allen bekannt, den brauche ich Ihnen nicht vorstellen.
Guten Tag, meine Damen und Herren, liebe Freunde. Nee, ich bin noch nicht in Nordkorea, wo ein Leserbriefschreiber gerne wollte vor einem Jahr, sondern noch hier. Allerdings, wenn ich anfangs geahnt hätte, als noch bestimmte Hoffnung bestand, auf welches Ineinander von Desinformation, politischer Verbohrtheit und leider auch allgemeiner Gleichgültigkeit wir treffen würden. Ich weiß nicht, ob mein Fuß gestockt wäre. Das sollte unser Dresden sein. Und doch die wir hier stehen, sollten nicht vergessen, der Widerstand ist auch einmalig gewesen. Ich glaube, dass wir das behaupten können. Wer, in welcher Stadt wäre das so möglich gewesen, dass sich ein nicht geringes Häuflein Woche für Woche versammelt und so tapfer durchdemonstriert? Insofern brauchen wir uns nicht zu schämen. Man denkt nur an die, die 50.000 Unterschriften gesammelt haben und sich dann Sprüche anhören mussten wie, ja, man soll den Tunnel bauen und dann kommt ihr alle rein und dann lasst man ein bisschen Gas rein. Solche Sprüche konnte man hören und ich konnte auch einige hören in meinem Telefonanrufbeantworter. Widerstand, auch wenn er verliert, hat seinen Adel und sie können sich darauf verlassen. Es gibt Leute, die sind immer auf der Verliererseite und ich bin stolz darauf. Denn wir haben es auch um unser Selbstwillen getan. Einfach um noch in den Spiegel gucken zu können. Auch was ich, vieles, was ich geschrieben habe, hätte einfach nicht mehr gegolten, wenn ich mich nicht ab und zu wenigstens nicht gedrückt hätte. Trotzdem, wir haben unser Dresden auch kennengelernt. Und man wird nur noch in Deutschland wissen, was diese beiden Ds hinten an den Autos bedeuten. Dumm Dresden. Dünkel Dresden. Ein Dünkel, der meint, da hier alles schön ist, kann man es richtig versauen. Dazu gehören natürlich, und das schmerzt mich besonders, diese Erfahrung in dieser Zeit, auch viele Leute aus dem eigenen Bekanntenkreis. Ich weiß nicht, wie es ihnen gegangen ist. Man hat immer geguckt, na, wer ist denn von den Leuten, die ich kenne, da? Und ich kann Ihnen sagen, das tut mir leid und irgendwann werde ich es vielleicht ablegen, aber ich registriere heute bei jedem Geburtstag, zu dem ich gehen muss, auch bei Kulturdresdnern, ihr Pfeifen wart ja auch nie da. Und das werde ich nicht ganz vergessen. Oder man muss an die vielen, vielen, einfach Zivilcourage ist eben auch in dieser Gesellschaft rar, an die vielen, vielen populären Fernsehnasen denken, die alle unserer Meinung waren und sich fast nie hier haben sehen lassen, weil sie vielleicht ein paar Hörer oder Zuspruch weniger bekommen hätten. Oder die vielen, die mit der Stadt beschäftigt sind und sich nicht getraut haben. Ich muss auch noch mal vielleicht ganz kurz an den Bürgermeister Vogel zurückdenken. Ein Mann von großer Eloquenz und allergrößter Tatenlosigkeit. In der Zeit, als die Sache mit der Buche war, bin ich extra ins Rathaus gewankt und habe versucht, mit ihm irgendwie persönlich zu reden, weil ich wusste, der Mann liest Bücher und vielleicht geht's, dass er was versteht. Er wird ja jetzt in Weimar beglückt aus dem Fenster gucken, weil er seine Pension hat. Er hat zu mir wörtlich gesagt, ich weiß genau, Herr Rosenlöcher, diese Brücke ist kein Segen für die Stadt. Und warum tun Sie dann nichts? Es lässt sich nichts machen. Aber wenn Sie der Meinung sind, dass sie kein Segen ist für die Stadt, müssen Sie zurücktreten. Dann ist meine Pension in Gefahr. Man sollte ihm diese Ehrlichkeit allerdings zugutehalten. Die Schlimmsten sind nämlich die, die eigentlich es genau wissen und nur zu feig oder zu faul sind. Mit dem schönen Spruch, wir können das Wort Brücken nicht mehr hören, konnte man immer zu Hause bleiben. Und zu diesen Leuten, die es eigentlich besser wussten, das sind für mich die Schlimmsten. Da tut mir dann Frau Oros fast leid, denn sie weiß es offenbar nicht besser. Ich hatte ja Demokratie immer so verstanden, dass man sich natürlich auf jemanden einigen muss und das geht dann nicht anders. Da müssen nicht immer die hellsten Köpfe am Ende dort stehen. Aber dass dann plötzlich jemand dort steht, der sich unterhalb des Bevölkerungsdurchschnitts in der Intelligenz befindet, ist doch unerwartet. Wir haben eben immerhin 40 Jahre DDR gehabt. Und jetzt haben wir 20 Jahre CDU, das ist nicht wenig. Denn in der SPD, abgesehen von Frau Stange, gibt es ja offenbar nicht. Und die werden sich wundern, warum sie keiner wählt. Wir haben direkt vergessen, dass es überhaupt noch gab, weil sie sich ja nie äußert. oder eine sogenannte FDP, die Unverschämtheit hatte ich bald, ich bin mit dem Auto gekommen, muss ich zugeben, in die Stadt reingefahren, zu plakatieren für seelenvollere Plätze. Kriegst kaum raus. Das ist eine so Bauen mit Seele, eine solche Ungeheuerlichkeit von dieser Trittfettbrauerei. Ach, lassen Sie es. Ich lasse es sein. Naja. Es traurig ist, Sie hören, merken Sie an meinem Stottern, die Aberkennung trifft natürlich, obwohl wir es ja ahnten, ne? Genau die, die sich dagegen gewehrt haben am meisten. Das ist schon bitter. Aber das ist auch unsere Stärke. Dadurch sind wir in der Lage, uns zu wehren, weil es uns am meisten trifft. Denn es geht ja, und ich merke es an mir selber, ich hatte lange Resignationsphasen und nur noch scheiß Dresden gedacht, das muss ich schon zugeben. Und mein Tagebuch geschrieben, Dresden ist eben auch keine besondere Stadt. Bloß der Dresden-Dünkel übertrifft alle anderen Städte. Und trotzdem, hier geht es vielleicht sogar darum. Ich habe immer diesen Verdacht gehabt die ganze Zeit. Sozusagen dieses Kulturbürgertum von Dresden, das immerhin die Honecker-Zeit überstanden hat, jetzt endgültig abzuschaffen, damit man diese Stadt zu einer gleichförmigen, zu einer Nivellierungsstadt machen kann. Zu einer Stadt, die nicht bekommt, was sie verdient, an Bauwerken, an Politikern und so weiter. Deswegen sind die Aufrufe völlig richtig, wir müssen einfach weitermachen. Damit eben nicht, dass wie gestern im Fernsehen jemand so schön reimte in Bezug auf Dresden, das weitergeht, dass jetzt nun gerade investiert wird und der Hang verschandelt wird. Nach dem Spruch ist der Ruf erst ruiniert, lebt es sich ganz ungeniert. Ja, danke. Ich glaube, vielleicht, wir müssen einiges, wir brauchen vielleicht, vielleicht hört das jemand hier, der sowas machen kann, eine alternative Ehrenbürgerschaft. Dass man vielleicht alle so und so viele Jahre einen alternativen Ehrenbürger bestimmt, dass der, diese Ehrenbürgerschaft könnte mit dem Namen Fritz Löffler vielleicht verbunden sein. Und diesen Ehrenbürgerschaft, und das will ich nochmal sagen, ich bin nämlich auch froh, dass ich auf bestimmte Leute in dieser Zeit getroffen bin. Also Hähnchen zum Beispiel, Professor Rehberg, also Friedländer oder Decker und so weiter. Das einfach wusste plötzlich, wo ich hingehöre, selbst wenn ich nur einige Freunde in dieser Zeit verloren habe. Ne? Und deswegen wäre es vielleicht wichtig, auch der Stadt ein Zeichen zu setzen und einen alternativen Ehrenbürger zu vergeben, für einen, der sich einfach gewehrt hat gegen Stadtnivellierung, Allerweltsbebauung und Dresden-Dünkel. Dankeschön.
Ich habe noch eine organisatorische Bitte. Wenn wir davon sprechen, wir machen weiter. Ich würde Sie fast zu jeder Veranstaltung jetzt darum bitten, geben Sie mir Ihre Mailadresse. Sie bleibt bei mir. Und umso besser sind wir miteinander vernetzt. Sprechen Sie mich bitte an. Also, ich werde dann noch ein paar organisatorische Sachen sagen, wie es so weitergeht, was wir angedacht haben. Das Transparent brauche ich Ihnen vielleicht nicht zu erklären. Oder... Nee, brauchen wir nicht erklären. Gut, jetzt würde Ihnen Reinhard Decker noch ein paar Worte sagen.
Liebe Welterbefreundin, liebe Welterbefreunde, es ist schon spät. Über eine Stunde fast stehen wir hier. Sie wollen nach Hause. Ich wollte eine kleine Überleitung auch bringen zu dem kommenden Wochenende. Da findet ja das Elbhangfest statt. Und wir haben ja seinerzeit das Elbhangfest deshalb auf den Weg gebracht, weil wir einen neuen Geist in die Stadt bringen wollten, nicht nur an den Elbhang, sondern in die gesamte Stadt, in unserer neuen Zeit einen neuen Geist. Und wir wollten das symbolisch bewerkstelligen mit dem Wiederaufbau oder der Hilfe zum Wiederaufbau der beiden Kirchen in Loschwitz und in Pillnitz. Die sind dann längst fertig und sind auch Spielstätten beim Elbhangfest. Wir haben damals sehr prognostisch in die Satzung des Vereins geschrieben, dass wir unter anderem auch für den Schutz dieser Landschaft, dieser einmaligen Stadtlandschaft eintreten. Und dazu gehört natürlich auch die Gegend am Waldschlösschen. Dort beginnt ja der eigentliche Elbhang im Dresdner Osten. Und deshalb haben wir auch im Elbhangfestverein in dieser Phase des Kampfes um das Welterbe uns sehr engagiert. Das heißt, ich habe es jetzt getan als nicht mehr Vorsitzender des Vereins, aber als ich noch Vorsitzender war, haben wir uns aktiv damit eingemischt, auch im Anhörungsverfahren. Wir sind also frühzeitig auch für eine Tunnellösung eingetreten, eingedenk dieser Konflikte, die dann entstanden sind, die waren vorhersehbar. Vor 2 Jahren, also das heißt im Jahr 2005, wurde ja symbolisch der Titel überreicht zum Elbhangfest und dieses damalige Fest, das 15. war also das große Bürgerfest, mit dem man dieses Ereignis feiern wollte. Wir haben alle gemerkt in der Stadt in den folgenden Jahren, es ist eigentlich nie so richtig angekommen in der Bürgerschaft. Nur viele, die zum Elbhangfest kommen, die haben das vielleicht verinnerlicht, aber viele Menschen in dieser Stadt haben es nicht verinnerlicht. Das betraure ich zutiefst und ich schäme mich auch für diesen engen Geist in dieser Stadt. Ich leide darunter und ich atme täglich auf, das gestehe ich, wenn ich mit dem Zug aus dem Elbtal hinausfahre, um etwas von der Weite zu spüren, die in Leipzig zum Beispiel herrscht. Ich muss das einfach mal hier sagen. Der Geist der Dresdner muss wach werden. Wir sind 20 Jahre stehen geblieben. Wir haben zwar viel Neues hier gebaut, aber der Geist ist stehen geblieben. Ich behaupte das einfach so. Vor 2 Jahren habe ich dann, als ich verabschiedet wurde mit Frau Bertholz, sie ist auch hier zum Elbhangfest früh, da war das sehr heiß, dieser Kampf um diese Welterbegeschichte. Und da hatte Frau Merkel gerade eine ganz wichtige diplomatische Geschichte bewerkstelligt. Und da war ich so ermuntert, habe früh um 6, bevor ich da meine Worte suchte, noch im Gesangbuch nachgeguckt, im evangelischen Kirchengesangbuch. Und da fiel mir ein Lied in die Hände. Und ich habe nun heute auch noch mal reingeschaut, als ich nach Hause kam und hörte, was in Sevilla vorgegangen war, und habe auch wieder ein Lied gefunden. Das wollte ich Ihnen noch kurz singen, 2 Strophen, das kennen Sie sicher alle. Ich mache das auch besonders hier in Anbetracht von Martin Luther im Hintergrund, nämlich von Johann Walter. Das war ja ein Zeitgenosse Luthers, der erste evangelische Kantor überhaupt in Torgau und dann auch Hofkapellmeister in Dresden. Aber genug der Vorrede. Ein Hinweis noch, ich möchte dann mit meinem Lied schließen. Besuchen Sie das Elbhangfest. Es ist nun nicht mehr das größte Fest in einem Welterbegebiet, was ich damals gesagt habe. Das ist es nun nicht mehr. Aber es wird trotzdem wichtig sein, dass Sie auch dort feiern und unsere Freude feiern, die wir trotz allem empfinden, weil wir wissen, wir werden am Ende die Klügeren sein. Und empfehlen möchte ich Ihnen besonders die Ausstellung in Pillnitz. Die wurde nämlich gestern eröffnet in der Orangerie. Bis Montag ist dort unter anderem das Welterbe-Triptychon von Ulf Göpfer zu sehen, dem früheren Kulturbürgermeister der Stadt Dresden.
Auch für mich ganz kurz, nur zum selben Thema. Gehen Sie zum Elbhangfest. Und unterstützen Sie unser Fahrrad, unser Lastenfahrrad. Das wird also zum Umzug mitfahren, da werden Sie es sehen. Und überall, wo Sie es sehen, können Sie es unterstützen. Also freuen Sie sich auf eine Überraschung.
Wach auf, du deutsches Land, du hast genug geschlafen. Bedenk, was Gott an dich gewandt, wozu er dich erschaffen. Bedenk, was Gott dir hat gesandt und dir vertraut sein höchstes Pfand. Drum magst du wohl aufwachen. Die Wahrheit wird jetzt unterdrückt, will niemand. Land Wahrheit hören. Die Lüge wird gar fein geschmückt, man hilft ihr oft mit Schwören. Dadurch wird Gottes Wort veracht, die Wahrheit höhnisch auch verlacht, die Lüge tut man ehren.
Reinhard Becker, einer der Mitbegründer des Elbhangfestes. Wunderbar. Nach so vielen guten Reden fällt es ein bisschen schwer. Wir wissen jetzt noch nicht genau, wie das weitergehen wird. Wir werden mit der Grünen Liga die Klagen aufrechterhalten. Wir werden weiter Kontakt halten und uns sammeln und den Glauben an die Demokratie nicht verlieren, indem wir unser Augenmerk weiter auch auf die Wahrung demokratischer Spielregeln richten werden. Und dazu werden wir auch wieder Veranstaltungen und Demonstrationen machen. Wir werden unter dieser Fahne Welterbe erhalten erstmal noch eine ganze Weile weiter segeln und diesen Kampf auch nicht aufgeben, in welcher Form das dann passieren wird. Das wird die Zeit mit sich bringen und ja, falls sie doch diese Brücke weiterbauen, wird es ja dort auch Feste geben, Einweihungen, dort wird auch wieder mal die Bundesregierung vertreten sein und das alles werden wir dann irgendwie mit viel Fantasie kommentieren. Das war ja schon immer so, wenn dem Regime irgendwie so ein bisschen die Puste ausgeht und es immer einsamer wird da oben, weil die Leute keiner mehr versteht, dann ist Fantasie der größte Feind. Und gegen die Fantasie kann sich die Polizei dann auch schlecht wehren, wenn man so in den demokratischen Spielregeln bleibt. Das ist auch Fantasie hier, auch nur ein Stück bedrucktes Stoff, aber es wird heute um die Welt gehen und hoffentlich morgen in allen Tageszeitungen sein. Inhaltlich ist schon so viel gesagt worden in so vielen guten Worten. Also ich freue mich, dass Sie immer wieder gekommen sind, dass Sie heute hier sind. Und ich denke, wir können eins, wir können mit einem aufrechten Kreuz nach Hause gehen, was ganz viele in dieser Stadt vielleicht nicht mehr können. Und das ist ja auch ein gutes Gefühl, ja? Wenn Sie sich mal so richtig durchstrecken. Wir haben getan, was wir tun konnten. Und wenn man sich gerade hinstellt, dann ist man gleich ein bisschen größer und fühlt sich doch ein bisschen besser. Ich danke allen, die sich in diesen Bewegungen jemals irgendwie engagiert haben. Die kommen immer ein bisschen zu kurz, wenn man hier vorne das Mikro hat, da wird man immer beklatscht. Also ganz entschieden die Leute, die in der Kamenzer Straße immer den Laden betreuen, die unsere Tische, Petra Weber, nur mal stellvertretend. Und es sind ganz viele, die das aufrechterhalten und immer wieder mit helfen, Transparente aufzubauen, Transparente zu malen. Da hängt immer eine ziemliche Logistik mit dran. Und auch die, die in Sevilla sind, also an alle einen herzlichen Dank. Wir werden jetzt die Demonstration offiziell beenden. Wir sind ja inzwischen auch so ein bisschen die Narren von Dresden. Also die Polizei fährt einen großen Kreis, na, die schon wieder. Früher wurden mal die Teilnehmer gezählt und Gespräche geführt. Früher musste ich sogar noch die Anmeldung vorzeigen. Also inzwischen haben wir so einen Narrenstatus. Und damit lebt sich ja eigentlich auch nicht so schlecht in so einer Stadt. Der Narr sagt immer die Wahrheit. Vielen Dank, dass Sie gekommen sind. Und schauen Sie ins Netz, wie es weitergehen wird. Ich denke, Ende Juli werden wir voraussichtlich wieder mal eine Veranstaltung machen. Schauen Sie ins Netz und dann sehen wir uns wieder. Vielen herzlichen Dank.